Ich mag starten mit einer Geschichte, die euch vielleicht vertraut ist, die aus dem indianischen Raum kommt, wo ein Großvater seinen Enkel trifft. Und der Enkel fragt: Großvater, wie geht es dir? Und der Großvater sagt: Ach, in mir ist ein Kampf. Ja, was ist das für ein Kampf? Da sind zwei Wölfe. Ja, was machen die denn? Ja, der eine Wolf, der macht mich runter. Und er erzählt mir alles, was ich nicht kann und dass ich ein schlechter Mensch bin. Und der andere Wolf, fragt der Enkel, ja, der andere Wolf, der ist voller Mitgefühl und der zeigt mir, dass ich ein wunderbarer Mensch bin und was ich alles kann und wie reich das Leben ist und wie schön die Welt ist, trotz allem, was auch schwierig sein kann. Und dann sagt der Enkel, ja, Großvater, und welcher Wolf von beiden wird denn siegen? Und der Großvater sagt: Mein Enkel, das ist völlig klar. Der wird siegen, den ich füttere. Ich finde, das bringt in einer einfachen Geschichte enorm auf den Punkt, was ein tiefes Geheimnis unseres menschlichen Lebens ist. Nämlich, dass das Faktische, das von außen kommt, wie die Welt gestrickt ist oder wir selbst oder unsere Umstände, ein Aspekt ist und der andere Aspekt ist unsere Antwort, ist unser Umgang damit. Die Dinge tragen in sich eine gewisse Unschuld. Ich kann, als ein einfaches Beispiel, ich kann mit einem Apfel, den ich in der Hand habe, meine Gesundheit unterstützen, indem ich ihn esse. Ich kann aus dem Apfel einen leckeren Nachtisch machen und jemanden erfreuen, den ich mag. Ich kann den Apfel auch einem ungeliebten Nachbarn, der gerade vorbeiläuft, an den Kopf werfen. Und noch ein paar andere Variationen. Ja, also ich kann in Self-Caring, in liebevollen, achtsamen Umgang mit mir, meiner Gesundheit wenden. Ich kann es in Mitgefühl wenden oder Gemeinschaft, indem ich was zubereite oder in Aggression und vieles, vieles mehr. Der Apfel ist immer der Apfel. Der Apfel ist unschuldig. Das heißt, vieles von dem, was wir erleben im Laufe eines Jahres, wenn wir so zurückschauen, mal auf diesen Zeitraum, aber gerne auch auf die gesamte Biografie, hat in sich, so wie die Dinge auftauchen, eine Art, ich mag dieses Wort hier, Unschuld, heißt, das ist nicht verstrickt, das ist nicht eingefärbt, das ist nicht interpretiert, das ist einfach dies, was es ist. Die Wiese ist die Wiese, der Regen ist der Regen, der Mond ist der Mond, das Brot ist das Brot. Also die Dinge haben ihre Einfachheit und so gesehen eine Art Offenheit, eine Art Leerheit oder Stille, wenn wir anknüpfen an gestern Abend, eine Art Nichtwissen, was sie sind und für uns sein sollen und können. Das ist was Lauteres, Offenes, Freies in den Dingen, die wir erfahren. Manche haben natürlich mehr eine Tendenz, manche haben mehr eine andere Tendenz. Es gibt wirklich schlimme Ereignisse, die schon diese Farbe in sich tragen, klar. Es gibt wunderbare Ereignisse, wie wunderbare Kunst oder Freundschaft, die diese Farbe in sich trägt. Und gleichzeitig kann ich immer darauf antworten. Große Weise, Frauen und Männer sagen uns, dass wir auf alle Situationen unseres Lebens mit Freiheit, aus einer inneren Freiheit antworten können. Wir hatten das Thema schon mal Freiheit in anderen Retreats. Ich will das jetzt nicht so ausfalten, weil ich ein bisschen woanders hingehen mag. Aber Freiheit klingt heute immer mit rein. Ich kann sogar auf äußere Unfreiheit, auf Gefangensein oder schwierige Situationen oder Erkrankung mit einer Freiheit antworten, indem ich damit so umgehe und nicht anders. Und das erfordert natürlich eine enorme Reife unter Umständen, aber das ist die Chance der Freiheit, das Potenzial. Eine klassische Sicht aus der buddhistischen Tradition, wenn ich da mal reingreife oder dahin mich wende, ist folgende, dass wir als Menschen, und ich mag so ein bisschen auch evolutionsgeschichtlich ausweiten, weil da wird es nochmal klarer, wo das herkommt und dass das auch seine guten Aspekte hat, wie wir als Menschen auf das Leben, auf uns selbst, andere und Situationen reagieren. Ziemlich frühe, ich will nicht sagen das erste, aber eine ziemlich frühe Reaktion in uns, die sitzt tief in unserer Biologie drin. Und zwar lange bevor wir Menschen waren. Das können schon die ganz, ganz einfachen Tiere und eigentlich auch die Pflanzen. Ist, dass wir, wenn etwas auftaucht in unserem Wahrnehmungsfeld, dass wir ganz schnell abchecken, ist das hilfreich, lebensfördernd, kann man das fressen oder essen oder haben, macht es Spaß oder ist es bedrohlich, gefährlich, abstoßend oder widerlich. Wir haben ganz schnell diese Dualität, diese Polarisierung. Und wenn wir das nochmal vor allem spirituell, wenn wir das einfach in der Biologie zurückverorten, sehen wir, das ist total sinnvoll. Tiere und Pflanzen würden nicht überleben, wenn sie das nicht könnten. Ein Tier muss fühlen können und checken können, ob das gerade ein Beutegreifer ist, ein Raubvogel oder ein Leopard oder was auch immer, ein Wolf, der einen frisst, oder ob das ist, was das Tier selber fressen kann oder es schützt oder ernährt etc. Ja, also schon die Einzeller haben diese Fähigkeit. Und wir als komplexe Menschen unserer lebendigen Evolution des Lebens, die ein unglaubliches Wunder ist, natürlich auch. Wir können damit in dieser einfachen und wieder mal unschuldigen Art aus der Geschichte unseres Werdens, Werdegeschichte, damit umgehen und so mit den Dingen und Situationen agieren. Und dann hört sich das so an. Ich spüre die Situation und nehme die Situationen wahr, die auf mich zutreten. Wie zum Beispiel im vergangenen Jahr. Und ich schaue, was ist aus einer echten offenen Reaktion in mir. Eine Offenheit, die dem mehr Raum geben will, wo ich spüre, ich kann darin wachsen. Das bringt mich zu mir, das unterstützt. Ich sorge da gut für mich. Das wird diese Anziehung. Und ich kann spüren, okay, da gibt es Situationen oder Kontakte oder berufliche Herausforderungen oder Ansprüche, die ich auch in mir habe, es muss gar nicht von außen kommen, die sind nicht förderlich. Und es ist hilfreich, die zu minimieren und die ein Stück weniger werden zu lassen oder vielleicht auch sogar mich deutlich davon abzugrenzen. Im spirituellen Feld gehen wir manchmal zu schnell in dieses alles hängt miteinander zusammen und ist eins Gefühl. Meist etwas kritisch angemerkt oder vielleicht mich da etwas zu scharf, aber meist für mein Ohr ist es ein Zeichen, dass wir wirkliche Einheit noch nicht erfahren haben. Weil die ist alles andere als unstrukturiert. Das wirklich Einssein ist äußerst präzise. Ist brillant und klar. Also, nicht zu schnell dahin. Zwar ist alles miteinander verbunden, stimmt. Das zeigt uns auch unsere Evolution. Aber wir können sehen, wie manche Dinge uns einfach fördern und manche Dinge uns hindern. Und vor denen sollten wir uns auch schützen. Das ist menschlich. Und manches geht uns irgendwie wo vorbei. Und wir müssen uns nicht mit allem beschäftigen, was irgendwo auftaucht. Das ist auch menschlich, dass wir ein begrenztes Maß an Zeit und Aufmerksamkeit haben. Ich muss nicht alle großen Zeitungen, Tageszeitungen studieren und noch das Internet dazu und die neuesten Meldungen. Das ist zu viel. Ja, manches kann ich auch nicht ändern. Es ändert sich nicht dadurch, dass ich es weiß. Also, es gibt diese drei Aspekte, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr ein bisschen mit dem Buddhismus vertraut seid, was ich da anpirsche. Der Buddhismus nennt das die drei Grundgifte des Geistes. Das ist relativ scharf. Weil, und deshalb habe ich diesen Vorspann erzählt. Ich finde, wir können ein bisschen milder, der Buddhismus hat schon recht, aber wir können ein bisschen milder mit uns Menschen umgehen. Erstmal ist das ein hilfreiches Lebensgesetz. In der extremen Form, in der psychologisch würden wir sagen neurotischen Variante, ja, wo wir beißen und kratzen, um diese drei Haltungen einzunehmen, da ist es ein Grundgift oder wo wir uns darin festzurren. Und das hört sich dann so an. Etwas taucht auf, das ich unbedingt haben will. Und das will ich haben, kostet es, was es wolle. Und ich gehe auch über Leichen. Und ich will das und ich brauche das. Oder ich will dahin, eine innere Idee, wer ich sein müsste. Da will ich hin, auch wenn ich mich selbst kaputt mache. Sonst kann ich nicht mehr in den Spiegel schauen. Das ist Anhaftung, haben wollen, Gier. Und das andere, das zweite ist, nicht nur, dass ich sage, oh, das tut mir nicht gut, sondern dass ich das bekämpfe, ich will das zerstören. Das sind Menschen, die bedrohen mich, die mag ich nicht, die will ich nicht. Diese Religion, diese Rasse, dieses Land, diese Art von der Typ, wie der tickt, das muss weg. Und wenn es nicht weg ist, dann komme ich nicht in Frieden. Und weg hat viele Formen bis hin zum Krieg. Das ist Aggression, das ist ein Gift. Und das dritte ist, es ist etwas schwerer zu entdecken, ist aber eigentlich das Grundgift, das ist alles ist mir wurscht. So diese egoistische Coolness, dass die Welt vorbeirauscht, solange ich irgendwie mein Ding habe. Und dass mir das Schicksal anderer Menschen, dass mich das nicht tief berührt oder diese Erde oder des Lebens oder auch die Chancen, Interessen. Und das ist eine Art von Taubheit. Ich kriege da nicht mehr mit, dass ich eigentlich ein waches, wahrnehmendes Wesen bin. Voller Sinne, voller Sinnoffenheit, voller Intelligenz, voller Potenzial. Ich kriege das nicht mehr mit. Ich stumpfe mich ab. Das schlägt wie auf mich zurück. Diese Gelangweiltheit vom Dasein. Diese Art von Agonie. Die schlägt auf mich zurück, indem sie mich selber betäubt. Und auch mein Sinnes- und Wahrnehmungssystem, meine Intelligenz will geübt, trainiert, entfaltet werden. Und dadurch komme ich in das, was der Buddhismus nennt, Ignoranz. Ich verstehe nicht mehr, wer ich bin und wie die Welt ist und was der Sinn ist, warum wir hier existieren. Das ist die Extremform. Und in dieser Form nennt der Buddhismus das zu Recht Grundgifte des Geistes, der sich dann all unsere andere Klimbim entwickelt. Also ich will haben, ich will auf keinen Fall oder zerstören und ich blicke einfach nicht mehr durch, von gelangweilt über Verwirrung bis hin zu Verblendung, dieses heftige Wort. Ich mag das im Buddhismus. Ich meine zu sehen, aber ich sehe nicht. Verblendung. Ich check nicht, wer ich bin. Das sind Möglichkeiten des Zugangs auf unser Leben. Ihr kennt das. Ich denke, da tickt alles Mögliche in euch an. Das sind Weisen, wie wir uns verhalten zu etwas, das wie so Perlen aneinandergereiht wir dann ein Jahr nennen, 2023 oder was auch immer, oder eine Biografie nennen. Auf diese und jene Art reagieren wir auch noch auf andere natürlich, aber das sind Grundformen, wie wir agieren mit der Welt, mit der Wirklichkeit und unser Leben strukturieren. Durchaus im sinnvollen Sinne. Wie gezeigt, ich gucke, was ich brauche, was ich unterstützen will und was mich hindert, aber auch in diesem schwierigen Sinn, was Grundgifte des Geistes heißt. Jetzt können wir noch tiefer gehen und einen anderen Zugang zu unserem Leben und den Jahren unseres Daseins anschauen und erforschen. Und da mag ich euch etwas anbieten, was uns mehr noch in den Körper führt, in unsere somatische Resonanz, in unsere im Körper verwurzelte Antwort. Ich kann zum Beispiel die Dinge und das Leben und die Ereignisse eines Jahres an mein Herz heranklingen lassen und kann aus dem Herzen antworten. Und das Herz, der Herzraum hat eine unglaubliche Weisheit und Tiefe und ein präzises Wissen und ist alles andere als einfach nur ein verwundbarer Ort. Wir meinen das. Die Verwundbarkeit des Herzens ist eine Konstruktion unseres Denkens. Eine Lehrerin, die ich letzte Tage gehört habe, sagt, das Herz, unser menschliches Herz, ist überlebensfähiger als unser physischer Körper. Das fand ich eine interessante, markante Formulierung. Im Sinne von letztlich führt es uns in etwas, das nicht zerstörbar ist. Also Herz in diesem tiefen existenziellen Sinne, nicht jetzt nur als biologisches Organ, aber es ist das Tor dazu. Also, ich kann aus dem Herzen antworten, das heißt, ich kann ein Wissen und Fühlen mir erlauben, auf mein Leben, auf die Zeit, auf die Ereignisse meines Alltags, auf meine Biografie zu antworten, die mir vielleicht möglicherweise in der Kindheit nicht erlaubt wurde oder in der Kultur, in der ich aufgewachsen bin. Wir haben häufig ein tiefes Wissen in uns Menschen und wir wachsen in Kontexten auf, wo dieses Wissen nicht zugelassen wird oder gefährlich ist. Wir spüren das und dann tun wir so, als wüssten wir nicht, weil das leichter ist. Aber eigentlich wissen wir. Das ist etwas, was das Herz fühlt und weiß, diesen Zugang zur Wahrheit. Ich kann aus einer anderen Ebene antworten. Ich kann zum Beispiel mich verbinden mit meinem Hara-Bauch-Beckenraum und spüren, wie ich dort in einer kraftvollen Präsenz ruhe. Wir haben heute früh schon dazu ein bisschen eine Übung gemacht. Und ich kann, wenn ich mich da einwurzel und spüre und mein Hara, Beckenraum, nicht nur der physische Körper, das ist die Basis, ist, sondern auch energetisch und füllend und spürend und sensitiv und ein Tor zu meiner tieferen Erfahrung als Mensch, spüre ich, ich antworte mit Präsenz. Hara, Beckenraum bringt ganz viel auch Power, dieses Hiersein, ich bin hier, ich bin da, ich bin sichtbar, ich bin nicht verfügbar. Du kriegst mich nicht so schnell hier weg. Ich lasse mich nicht einfach überreden. Ja, so diese kraftvolle, assertive Kraft. Assertiv im Sinne von, ich stehe ein für dieses Individuum, das ich bin und letztlich auch für dich. Aber ich lass mich nicht rüberziehen in deine Wünsche, wenn sie mich nicht überzeugen. So diese powervolle Präsenz. Und aus dieser Präsenz kann ich antworten auf Leben. Und hier haben wir eine sehr stark körperlich, somatisch, würde fast sogar sagen, essentielle Verwurzelung auch von diesen beiden Grundgiften, Anführungszeichen, von ich spüre hier sehr gut, was ich will, wo es hingeht und was nicht gut tut. Spüre ich sehr gut. Ohne, dass ich es gleich zerstören muss oder haben. Ich kann mich hinbewegen zu einem anderen Zentrum im Körper. Ich kann in die Mitte meines Kopfes wandern. Und es meint interessanterweise nicht unser Denken. Das ist ein Aspekt davon. Wenn wir in die Mitte, in das Zentrum unseres wunderbaren menschlichen Kopfes spüren, damit in das Zentrum unseres Gehirns spüren, einige von euch kennen diese Übung und wir werden die auch diese Woche machen. Wenn wir dahin spüren, ist für ganz viele Menschen das große Erstaunen, dass da nicht Gedanken und Bilder sind, sondern Stille. Wenn wir unseren Kopf endlich mal somatisch füllen und nicht als, ah, das ist mein Kopf, gleich mein Verstand, mein Denken, sondern wenn wir den Kopf somatisch füllen, was er ist, ein Aspekt unseres Körpers, und in die Mitte gehen, spüren wir, im Zentrum ist Stille. Und diese Stille hat etwas von Gewahrsein, von Wahrnehmung, von Raum geben. Und wir können gucken, was da alles reinpasst. Manchmal passt die ganze Welt da rein. Von der Erfahrung her. Das heißt, wir können antworten auf unser Leben, nicht nur indem wir in einer kraftvollen Präsenz mit unserer Biografie und den Ereignissen umgehen, nicht nur indem wir das tiefe Fühlwissen des Herzens nutzen, um einen Weg zu finden, der sinnvoll ist, inmitten aller Kurvungen und Unbilden und Schönheiten unseres Lebens, sondern wir können auch Raum geben für alles, was auftaucht, für alles, was ist. Manchmal ist es sehr hilfreich. Wir können die Probleme nicht lösen. Eine Spur, die ich sehr mag, ist so in diesem Satz: Wir können lernen, mit unseren ungelösten Fragen und ungelösten Problemen uns zu beheimaten im Größeren. Wir können oft nicht alles lösen, auflösen, verwandeln, transformieren oder heilen, auch wenn wir unser Bestes tun, bevor wir dieses Geborgensein im Größeren, diesen Sinnzusammenhang finden. Wir können mit dem ganzen Schwierigen, das ist ja eigentlich der Clou, wir können mit dem Ungelösten beheimatet uns erfahren im Größeren. Und daraus wird dann auch ein anderes, freieres Handeln möglich, dazu dann was noch im Laufe dieser Tage. Und das ist dieses Gewahrsein. Und ein Zugang ist natürlich auch Herz, ein Zugang ist Stille, Kopfzentrum. Wir werden das nachher üben hier am Vormittag, diese Zentren. Es gibt noch ein viertes. Ihr merkt, wenn ihr es kennt, ich gehe hin zu der Praxis, die vier Zentren. Die würde ich nämlich als Kernmeditation euch gerne in diesem Retreat zeigen oder wieder erinnern, mit euch die Übung machen. Und das vierte Zentrum meint Ganzheit. Die Übung ist sehr alt. Vier Zentren ist eine Übung, die ist stark auch überliefert von den Sufis und die geht hinter die Sufis zurück in eine sehr alte asiatische Tradition, die wir nicht genau greifen können, die vielleicht 10.000 Jahre alt ist. Und die haben dann als viertes Zentrum über dem Kopf das Leben groß geschrieben, die Ganzheit. Ich finde es für uns moderne Leute mit über dem Kopf und aus dem Körper nicht so ganz hilfreich, sondern nehme hier die wunderbare Praxis aus dem tibetischen Buddhismus von Rechnyal Rey, die viele von euch kennen, Zentralraum, ist eigentlich das Ganzheit, Essenz, zentraler Raum vor der Wirbelsäule. Und wenn ihr das noch nicht kennt, einfach stellt euch vor, wie fühle ich mich in meinem Zentrum, wie fühle ich mich in meiner Mitte, egal wo das ist, im Körper. Ja, vielleicht ist es im Herzen oder im Bauch oder überall, ja, in deinem Zentrum. Und das wäre der vierte Zugang, also Präsenz, Wissen, Mitfühlen, Liebe des Herzens, die stille, wahrnehmende Weite im Kopfzentrum. Und das vierte Zentrum ist, hier komme ich dem näher, wer ich zutiefst bin. Hier ist eine Präsenz von Sein, von Göttlichem, von Leerheit, von Erwachtheit in mir. Und je mehr ich das nicht nur in mir fülle, sondern das bin ich eigentlich als mich, verwandelt sich mein Zugang zu mir selbst. Ich komme dem näher, wer ich denn eigentlich bin, wer dieses Wesen ist, das durch die Jahre geht und die Jahre erlebt. Was wir gestern kurz hatten, dieses, wer ist denn das Subjekt von 2023 und 2024 etc.? Wer ist die, die das erfährt oder der? Das ist das Kernthema, an dem gucken wir oft vorbei. Wir sind bei den Erfahrungen und gehen mit, oh, da ist ja jemand, der das erfährt oder auch nicht. Bin ich nicht zu Hause? Oh, ich war 15 Jahre nicht zu Hause bei mir. Dann wird es Zeit, mal zu gucken, wer die 15 Jahre denn erfahren hat. Das ist wichtig, das passiert uns, ja? Also, so zu schauen. Das heißt nicht nur um sich kreisen, das heißt aus der Tiefe deines Sich, deines Du-Seins in die Welt schauen. Und dann kriegt alles nochmal einen anderen Power und Lebenskraft. Und ist Reifungschance. Also das vierte Zentrum oder unser Zentrumsgefühl lädt uns dazu ein, immer tiefer. Und es ist eine never-ending journey. Ja. Das ist eine Reise, die nicht aufhört. die du nach innen reisen kannst, zu dir. Du kannst immer noch mal mehr entfalten, entfalten, entfalten. Das habe ich gestern auch so ein bisschen lapidar und ausweichend geantwortet auf Werners Frage, wie gut kennst du dein Selbst? Das ist kein Ende. Das ist wie Kaleidoskop. Es geht immer wieder auf. Wenn du auf einem Berg bist, siehst du 20 andere Gebirge. Und das ist das Geheimnis dieses Innersten, unserer Essenz. Wir können das zugehen, wir können darauf zuwandern durch zentralen Raum. In der klassischen somatischen Meditation tun wir das. Aber es ist genauso zugänglich im Herzen, im Hara, im Kopfzentrum, in der Ganzheit oder ohne irgendein Spezialzentrum. Einfach du mit dir und lässt dich nach innen fallen. Essenz. Wer sind wir wirklich? Und auch von da aus können wir auf ein Ja blicken. Wo habe ich das gespürt? Was hat mich dabei unterstützt? Was hat mich weggezogen, sodass es mich vergessen machte, wer ich eigentlich bin? Was hat mir Illusionen vorgespiegelt, wer ich sein sollte? Oder ein Menschenbild zu bedienen, das vielleicht gesellschaftlich nützlich oder in Gebrauch ist, aber dass ich nicht wirklich bin. Solche Fragen können wir uns heute Nachmittag nochmal stellen, unsere Erforschung. Das heißt, wenn ich das zusammenfasse, komme langsam zum Ende, die Jahre, die wir erleben, oder das Jahr, das jetzt zu Ende geht, ist gar nicht so riesig und machtvoll, wie sich das oft anfühlt. In dieses Jahr deines Lebens gehört dir. Wie die Ruth Kohn nochmal sehr schön sagt, du musst dir klar machen, jeder Augenblick deines Lebens gehört dir selbst. Und da meint sie dieses, nicht den Besitz, sondern dieses Antworten, etwas in mir antworten. Und dadurch ist es mein Leben. Es ist dein Jahr. Wenn wir die hier aufblättern könnten, alle unsere 2023er, hier, dann hätten wir ganz, ganz viele verschiedene Jahre. Ganz, ganz viele unterschiedliche, interessante Geschichten. Und das liegt daran, dass wie wir antworten. Natürlich leben wir auch in unterschiedlichen Situationen, klar. Aber wie antworten wir? Wie gehen wir damit um? Situationen, auch die wir erschaffen. Das heißt, der Lauf der Zeit ist eigentlich nur eine Melodie, eine Musik, die uns einlädt, tiefer und tiefer dieses machtvolle Orchester zu entdecken in uns, das die eigentliche Musik spielt. Wir schaffen auch Welt, indem wir Welt erfahren. Das heißt, wir können auch Welt verändern, indem wir an uns arbeiten. In unseren Zellen können sich Erde und Himmel verwandeln. Zu diesem oder zu jenem. Wir sind alles andere als ohnmächtig. Nochmal Ruth Kohn, ich mag sie sehr. Mach dir klar, wir Menschen sind weder allmächtig noch ohnmächtig. Allmächtig zu sein ist eine hybride Fantasie. Ohnmächtig zu sein ist eine heftige Emotion. Wir sind teilweise mächtig, ermächtigt zu konkretem menschlichen Handeln. Ruth Kohn.